Artgerecht, Health Nerd. Der Winter naht und er wird in diesen Zeiten vielleicht noch etwas dunkler, als wir ihn bisher kannten. Unsere neue Podcast-Episode trägt deshalb einen ja fast schon mystischen Titel. Winter 2020, der erste Winter der Neuzeit. Also so könnte doch auch eine Folge bei Game of Thrones heißen. Fast alle Menschen leiden in der dunklen Jahreszeit an Vitamin D-Mangel. Dieses Vitamin ist besonders wichtig für unser Immunsystem, für unseren Energiestoffwechsel und für die Bildung unserer Glückshormone. Und das erklärt auch, warum viele Menschen gerade in der dunklen Jahreszeit vermehrt an Winterdepressionen, Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen leiden. Hinzu kommt in diesem Winter eine Corona-bedingte Angst bei vielen Menschen. Eine Angst, die Experten auch deswegen Sorgen macht, da sie für viele eben nicht greifbar ist. Unser Wissenschaftler in dieser Episode wird uns praktische Tipps geben, wie wir dem Mangel an Nährstoffen und den körperlichen und geistigen Herausforderungen des Winters erfolgreich entgegentreten. Unser Gast in dieser Folge kennt den Winter genau. Maren Hammerschmidt zählt zu den besten Biathletinnen der Welt. Der Winter ist für die WM-Goldmedaillengewinnerin eine Spielwiese. Sie kennt sich aus mit Schnee, Kälte und wenig Sonnenlicht. Wir werden viel von ihr lernen. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen.
Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von Artgerecht komplexe wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
Kinder, wie die Zeit vergeht, schon Ausgabe 4 der Artgerecht Health Nerds. Und wir haben heute hier wieder ein wirklich spannendes Thema und zwei großartige Gäste bei uns im Podcast. Sie ist WM-Goldmedaillengewinnerin im Biathlon. Ein Sport, der, ja, also jemand, der sich ein bisschen mit Sport beschäftigt, der weiß, das ist eine sehr herausfordernde Sportart. Da muss man schon wirklich ein Ausnahmetalent sein, um hier auch Spaß bei der Sache zu haben. Sie ist ein Ausnahmetalent und sie hat, so hört man es, einen extremen Kampfeswillen. Sie engagiert sich aber auch stark für Tiere in Not und sie hat eine Zwillingsschwester, die auch im Biathlonsport aktiv war. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns heute hat und dass wir mit ihr sprechen können. Maren Hammerschmidt, herzlich willkommen.
Hallo.
Und Matthias Baum, unser Gesundheitswissenschaftler. Ihr kennt ihn schon hier aus den Podcast-Folgen. Er ist Therapeut der KPNI, Heilpraktiker, Trainer und natürlich ein echter Health Nerd. Matthias, auch an dich. Herzlich willkommen.
Hallo Felix.
Unsere Episode heißt Winter 2020, der erste Winter der Neuzeit. Das könnte auch so eine Folge von Game of Thrones sein. Matthias, was ist denn die Neuzeit, vor der wir alle stehen oder in der wir uns alle befinden?
Naja gut, also ich glaube, politisch wird es gerade intensiv behandelt. Wir reden dann natürlich auch ein bisschen über das Thema Corona, Corona-Krise und Folgen, die damit in Verbindung stehen.
Maren, für dich als Profisportlerin, wie hat sich dein Alltag, dein Berufsalltag verändert seit Corona?
Ja, also ich hatte da noch relativ viel Glück, weil meine Saison mehr oder weniger zu Ende war, wo Corona quasi ausgebrochen ist. Mir ist der letzte Weltcup abgegangen, aber das ist bei allen so gewesen. Und dann so gerade der April, wo quasi der Lockdown war, war jetzt für mich als Sportlerin in Ordnung. Ich konnte weiterhin trainieren, halt alleine draußen im Wald joggen war immer möglich. Da ist halt mal der Urlaub flach gefallen, den ich sonst verbracht hätte. Ich wollte mit meiner Schwester wieder nach Rumänien fahren. Das ist natürlich leider nicht gegangen. Aber ansonsten konnten wir trainieren und zum Glück auch zum Saisonstart in unserer kleinen Gruppe, was echt gut war. Natürlich unter gewissen Maßnahmen, die berücksichtigt werden mussten. Aber das funktioniert alles ganz gut. Wir konnten sogar auch ein Trainingslager fahren und die deutsche Meisterschaft mit Zuschauer stattfinden lassen, was echt klasse war. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie so der Blick Richtung Winter geht. Jetzt werden demnächst ein paar Entscheidungen getroffen, wie die IBU die Weltcups stattfinden lassen will. Da bin ich gespannt.
Wann startet bei euch die Saison regulär? Wann gehen so die ersten Wettkämpfe wieder los?
Also der erste Weltcup ist klassisch immer Ende November. Meistens in Schweden, in Östersund. Da geht's eigentlich los.
Jetzt geht's also in die kalte Saison wieder rein. Ist denn, Matthias, klar, der Winter sagt man immer so die Erkältungszeit. Ist das auch Corona-Zeit? Hat der Coronavirus es da leichter, uns zu infizieren?
Ich glaube, zu dem Thema gibt es viele auch gute Podcasts. Mhm. Ja, definitiv. Ein Hintergrund, warum ein Virus unter Umständen auch in der Saison, also saisonbedingt auch immer noch mal mehr aufkommt, ist unter anderem, weil die kalte Jahreszeit auch das näher aneinanderrücken mit in Verbindung steht. Das heißt, auch da mehr Nähe, weniger Einhalten der nicht pharmazeutischen Interventionen, die wir alle ja eigentlich sowieso machen sollten. Das heißt, Abstand zu halten und so weiter, das ist sicherlich ein Thema. Und ich denke, die Forschungsergebnisse sind da so weit schon, dass man das vermutet, dass es zumindest im Winter mehr wird. Mhm. Wobei okay. die ursprüngliche Argumentation, dass der Virus im Sommer gestoppt wird, sich so noch nicht bestätigt hat.
Also da ist noch sehr viel, was die Wissenschaft lernen muss. Und auch das ist ja etwas, was unseren Podcast hier auszeichnet. Wer uns jetzt zum ersten Mal hört, Artgerecht, die Company, die hier hinter diesem Podcast steht, ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, egal was wir tun, es hat immer einen wissenschaftlichen Hintergrund. Es ist keine Fantasie, wir spekulieren nicht, wir wollen hier kein Marketinggeblubber von uns geben, sondern es geht immer um harte Fakten.
So hart, wie sie in der Wissenschaft eben sein können.
Und eben auch veränderlich.
Ja, natürlich. Es steht immer im Wandel der Zeit und man muss offen sein und neue Erkenntnisse immer mit integrieren, ganz klar.
Ist eine Profisportlerin, also jemand, der wirklich exzessiv Sport treibt und seinen Körper ans Limit bringt, anfälliger für zum Beispiel Krankheiten, Erkältungskrankheiten oder eben auch Corona als ein normaler Mensch?
Also ich kann es mal so grundsätzlich sagen und ich glaube, Maren wird dann gleich nochmal ihren persönlichen Eindruck zu sagen. Ja, Sport ist prinzipiell, wie auch eigentlich bekannt ist, ein gesundheitsförderlicher Faktor. Leistungssport, höhere Belastungen können unter Umständen auch für eine erhöhte Anfälligkeit sorgen.
Ja. Merkst du das bei dir irgendwo, Maren? Ich meine, du bist dann wahrscheinlich viel im Schnee, viel in der Kälte. Du hast durch die Reiserei wahrscheinlich dann auch natürlich einen stressigen Alltag. Merkst du, dass du da anfälliger bist als Leute aus deinem Umfeld?
Ja, also das trifft schon zu, dass Leistungssportler einfach gefährdeter sind, weil wir uns immer an einem gewissen Limit bewegen und manchmal auch übers Limit hinausgehen, rein trainingstechnisch. Und sobald die Wettkampfsaison angefangen hat, kommen halt noch Faktoren dazu, die eine Erkältung leider manchmal begünstigen, unter anderem die viele Reiserei. Wenn wir normale Wettkampfwochenenden haben, fliegen wir jede Woche woanders hin oder fahren im Auto jede Woche zu einem anderen Ort. Dann drei Wettkämpfe aufeinander folgend und halt die äußerlichen Bedingungen, die halt nicht immer schön und trocken sind. Da kann das Immunsystem schon mal geschwächt sein und dann sind wir auf jeden Fall anfälliger, ja.
Also als Beachvolleyballerin auf Hawaii hättest du wahrscheinlich weniger mit Erkältung zu kämpfen als als Biathletin.
Vermutlich. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwann der Sand auch mal kalt ist und man kalte Füße kriegt, keine Ahnung. Aber ja, als Wintersportlerin ist man natürlich da den Elementen etwas mehr ausgesetzt, ja.
Ein Thema, über das wir hier reden wollen in dieser Runde, sind Winterdepressionen. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das eher so der Winterblues, ja, dass man vielleicht aufgrund der längeren Dunkelheit draußen, der kürzeren Tage, dass man sich ein bisschen trauriger vielleicht fühlt als im Sommer, wenn der Himmel schön blau ist. Aber echte Winterdepression, Matthias, wie beschreibt man die wissenschaftlich?
Also auch da stimme ich dir absolut zu. Wir müssen ein bisschen differenzieren, also es nicht auch zu pathologisch werden zu lassen. Sicherlich gibt es einen Unterschied und ich glaube, dass der Blick auf in Richtung depressive Verstimmungen, die im Winter auftreten, definitiv ein Thema sind, die in unseren Breitengraden viele betreffen. Und du hast eigentlich schon einen wesentlichen Faktor auch mit angesprochen. Das ist nämlich, wenn es plötzlich nicht mehr so hell ist die ganze Zeit. Also im Laufe der Evolution haben wir wir haben darüber schon mal gesprochen, über den Biorhythmus, der sich entwickelt hat und der eine klassische 12 Stunden Aktivitätszeit und 12 Stunden Ruheperiode eigentlich hat. Und das hat sich wirklich tief in unseren Genen verankert, dass es möglich ist, dass wir aufgrund von blauem Licht beispielsweise, weil der Himmel blau ist, diese Lichtwellenlängen in unserem Organismus dafür sorgen, dass wir wach und aktiv sind. Und wenn es dunkler wird und die Tage kürzer werden, dann wird unter Umständen auch, verändert sich auch der Hormonhaushalt damit. Und das kann schon sehr damit in Verbindung stehen und wie so häufig dann ein Vitamin oder Hormon, was man kennt, Vitamin D.
Sonnenvitamin.
Genau, das Sonnenvitamin ist definitiv auch ein Thema dabei, dass es weniger produziert wird, weil nicht nur die Helligkeit ist ein Thema, sondern auch die Intensität.
Das heißt, gleich ein Lifehack hier, wir wollen ja auch in unserem Podcast wirklich praktische Tipps geben. In der dunklen Jahreszeit, jetzt im Herbst, Winter, bis die Tage wieder länger werden, viel Vitamin D zu sich nehmen? Ja. Aus welchen Quellen?
Also fetter Seefisch ist so die Hauptquelle. Das macht aufgrund der Omega-3-Fettsäuren Sinn. Das macht aufgrund anderer fettlöslicher Vitamine Sinn. Und mittlerweile ist es eigentlich auch, es wird viel daran geforscht, geht es definitiv auch darum, dass man es zusätzlich supplementiert. Also das kann man, das muss man bei Vitamin D oder beziehungsweise konkreter Vitamin D3 schon sagen. Es wird auch eine andere Empfehlung ausgesprochen, dass man in den Wintermonaten mit zusätzlicher Supplementierung arbeiten kann. Also eigentlich so von R bis R, September bis Februar.
Okay, wie bei den Winterreifen.
Ja, so.
Da ist es genauso, ja. Hat Maren als Profisportlerin einen erhöhten Vitamin D-Bedarf?
Definitiv. Jeder Profisportler, also bei Vitamin D ist es ähnlich wie bei, ja gut, eigentlich bei, also Vitamin bedeutet ja letztlich nur einen Stoff, den ich selbst vom Körper nicht bilden kann, was bei Vitamin D ja so eine Thematik ist, weil sie natürlich durch die Einstrahlung der Sonne, des UV-Lichtes, möglich ist, in der Haut zu produzieren. Aber ich brauche irgendetwas anderes dafür. Und Vitamin D ist nicht nur wie vielleicht, also alle Vitamine sind wichtig, aber Vitamin D hat unfassbar viele Aufgaben und Eigenschaften. Unter anderem extrem wichtig für das Immunsystem, unter anderem für Energiestoffwechsel wichtig und als Kofaktor zum Beispiel verschiedener Hormone wie Serotonin, Glückshormon, Dopamin und ähnlichem. Und je intensiver meine Belastungsperiode, desto mehr Vitamin D wird auch verbraucht.
Das heißt, Maren, supplementierst du Vitamin D? Nimmst du zum Beispiel von Artgerecht Osole, heißt das bei euch?
Ja.
Ich nehme auf jeden Fall Vitamin D und das eigentlich auch das ganze Jahr über, also jetzt nicht nur in den Wintermonaten, da natürlich vermehrt, aber auch eigentlich im Sommer, auch wenn man da denkt, die Sonneneinstrahlung würde reichen, das habe ich so aus ärztlicher Sicht jetzt, wurde uns anders dann mittlerweile gesagt, das reicht irgendwie nicht mehr, gerade wenn man sich auch viel mit Sonnencreme einschmiert, was wirklich auch sinnvoll ist, supplementiere ich das eigentlich das ganze Jahr über. Mhm.
Kann man sagen, dass der Querschnitt der Bevölkerung einen Vitamin-D-Mangel hat?
Viele, ja, sehr viele. Und es ist das, was Maren eigentlich sagt. Also man muss unterscheiden, es geht ja nicht um eine klare therapeutische oder begleitende Empfehlung. Ja, es taucht immer wieder auf. Und man muss unterscheiden auch zwischen normalen oder noch nicht pathologischen Werten und latenten Mangelsituationen, die vor allen Dingen, und das für Sportlerinnen und Sportler eben auch, das Leistungsniveau mit beeinflussen können. Mhm.
Mikronährstoffe ist auch ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Da fällt das natürlich alles mit rein. Klär uns auf, Matthias. Neben Vitaminen, was sind Mikronährstoffe und wofür brauchen wir sie?
Also grundsätzlich Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Alles, was irgendwo zugeführt werden muss von außen über die Nahrung im normalen Fall eigentlich auch gut darüber abzudecken ist. Und je nach Mangelsituationen, die sich ergeben können, wir haben schon mal über Eisen gesprochen, wer jetzt Vitamin D beispielsweise, das kann schon gut sein, dass es ein reduzierter Status ist und dann kann ich das damit zusätzlich mit ergänzen. Und man kann in einer weiteren Betrachtung auch bei Mikronährstoffen, das ist diese große, grobe Unterscheidung, Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe und auf der anderen Seite Makronährstoffe, also dann Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und jetzt könnte man sagen, ein Protein, also Eiweiß, ist immer zusammengebaut aus Aminosäuren und dann könnte man die einzelnen Aminosäuren auch nochmal in diesen Mikronährstoff Bereich mit hineinziehen.
Okay, das ist jetzt natürlich schon sehr nerdig. Ja, da ist natürlich, das ist ja da, da. Also ich versuche das nochmal ein bisschen zu sortieren. Ja, wir haben also Stoffe, die wir zu uns nehmen, vornehmlich über die Nahrung, die wir brauchen, damit unser Körper optimal funktioniert. Was hat denn sich verändert, wenn wir uns den Menschen vor 20 oder 50.000 oder 100.000 Jahren anschauen und den Menschen heute im Jahr 2020? Wo hat sich das Verhältnis zwischen Mikronährstoffen, Nährstoffen dahingehend geändert, dass wir nicht mehr uns artgerecht optimal versorgen?
Industrielle Ernährung, alles, auch wenn wir von Zuchtpflanzen und Ähnlichem sprechen, nimmt der Mikronährstoffgehalt ab. Deswegen ist ja ein Thema auch biologische Mikronährstoff, also oder biologische Lebensmittel, das auch mehr mit zu integrieren, um eine möglichst hohe Mikronährstoffdichte dann auch zu haben. Vielfalt ist etwas, was abgenommen hat. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann über das, ein nettes Wort, was ich ja schon mal gesagt habe, das Thema Fake Food. Also wenn ich Lebensmittel miteinander kombiniere, die so in der Natur nicht vorkommen, können auch bestimmte Pflanzenstoffe mit enthalten sein, die die Aufnahme bestimmter Nährstoffe verhindern, reduzieren. Häufiges Essen, viel zu häufig Essen und also interessanterweise, obwohl die Weltbevölkerung eher zunimmt, also in Industrienationen zumindest, nach wie vor Adipositas ein Problem ist, ist es eine quantitative...
Erklär kurz, was ist das? Adipositas?
Achso, also Übergewicht. im weitesten Sinne oder auch an Missverhältnis, also nicht nur an Gewicht gemessen, sondern vor allen Dingen eine Zunahme von Körperfett und viszeralem, also in den inneren Organen Fett, was sich ansetzt. Also es geht nicht nur um Gewicht. Das ist etwas, was eher zunimmt und da eher eine Überernährung ist, qualitativ aber viele sich in Mangelsituationen befinden bezüglich der Mikronährstoffe.
Das heißt, die Qualität unseres Essens ist nicht mehr so vielfältig und nicht mehr so intensiv, auch was die Inhaltsstoffe, die Nähr- oder Mikronährstoffe angeht, wie es vor vielleicht 1000 Jahren noch war.
Das kann man sicherlich so sagen. Also Industrialisierung ist eine Folge davon, was uns viele Vorteile bringt. Aber dementsprechend kann man nochmal drauf schauen. Und das jetzt mal so für Otto Normalverbraucher und gerade im sportlichen Bereich, da ist die Mikronährstofftherapie auch etwas, was sehr spannend ist, um dann gezielt zu schauen, was setze ich wie wo ein und wo sind meine Situationen.
Maren, gib uns doch mal einen Einblick in deine Ernährung oder in deinen Ernährungsalltag. Lass uns mal einfach einen beliebigen Wochentag nehmen. Wann stehst du auf? Wann isst du das erste Mal? Was isst du?
Also ein normaler Trainingstag, wenn ich jetzt in Ruhpolding bin und normal Stützpunkttraining habe, dann stehe ich meistens so gegen 7 Uhr auf und so 20 nach 7 frühstücke ich dann. Ich habe immer gerne Porridge mit verschiedenen Früchten, Nüssen und ja, manchmal auch so Hanfsamen, Kürbiskerne, halt so relativ alles das, was ich so da habe. Und dann esse ich halt gerne, weil es mir auch einfach schmeckt, ein Brot mit Mandelmus oder ähnliches. Je nachdem, was auch an Training ansteht. Wenn es intensiver ist, dann natürlich ein bisschen mehr. Wenn jetzt nicht so viel gefordert ist, dann muss es nicht unbedingt sein. Genau, also so sieht das aus. Und ich versorge mich auch unterm Training dann mit isotonischen Getränken, was auch sehr, sehr wichtig ist, gerade bei intensiven Einheiten, dass da die Qualität auch im Training gewährleistet ist, weil mein Ziel als Profisportlerin ist ja nicht, ich möchte durch die Einheit abnehmen oder meine Figur verbessern. Ich möchte ja den größtmöglichsten Benefit aus der Einheit erzielen und dementsprechend muss das Ganze versorgt sein. Das heißt auch nach einem intensiven Training direkt ein Recovery-Shake, Aminosäuren rein, dass da gleich alles starten kann an Prozessen, die der Körper benötigt. Und Mittag.
Aminosäuren, ganz kurz, wenn ich einhaken darf, ist auch ein wichtiges Thema, Matthias. Wer davon noch nie was gehört hat, was sind Aminosäuren? Eiweiße eigentlich?
Oder anders? Die Bausteine für Eiweiße. Ja. Der Körper produziert selbst Eiweiße und man kann im Prinzip über die Nahrung Eiweiße aufnehmen. Also Shake wäre jetzt ein Thema. Man kann das in Fleisch, in Fisch, aber auch in Pflanzen sind Eiweiß enthalten. Die werden dann in dem Verdauungsprozess erst mechanisch, dann über Enzyme aufgespalten und irgendwann im Darm aufgenommen. Und der Darm selbst nimmt dann nicht mehr, jetzt gehe ich ein bisschen tiefer rein, nicht mehr das komplette Eiweiß auf, sondern im Prinzip die und Tripeptide, also das sind ganz kurze Aminosäurenketten oder die reinen Aminosäuren. Und von daher ist gerade im Recovery, also direkt im Anschluss danach, auch mit Aminosäuren zu arbeiten, sinnvoll. Und dann kommt es auch immer darauf an, welche Aminosäuren. Also häufig, gerade wenn man in den Aufbauphasen ist, arbeitet man gerne auch mit verzweigkettigen Aminosäuren, BCAAs. Die kann man zum Beispiel dann wunderbar im Anschluss, vorher und im Anschluss verwenden.
Also heißt auch, wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, je höherwertig die Aminosäuren schon vorliegen, die wir zu uns nehmen, umso besser für den Körper, umso einfacher und umso effektiver kann er die als Baustein wieder verwenden.
Ja, also das ist eben genau ein Thema bei Aminosäuren, dass es die Qualität schon auch eine entscheidende ist. Also wo gewinne ich das eigentlich her? Wie ist die Zusammensetzung dazu? Und klar, auch Verunreinigung, je nachdem, wo man das herzieht. Aber auch da nochmal zu unterscheiden zwischen Profisportler, Otto-Normalverbraucher oder ambitioniertem Sportler, Sportlerin, da ist es sicherlich nochmal, muss auch nicht immer supplementiert werden, sondern kann das auch über Ernährung auch mit abdecken.
Maren, wie geht's nach den Aminosäuren bei dir weiter?
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, was Matthias sagt. Das ist jetzt nicht nach jedem Training bei mir so, dass ich einen Shake nehme, einen Recovery-Shake oder Aminosäuren. Das ist halt für die wirklich intensiven Einheiten, für ein Krafttraining gedacht. Und ich passe da auch meine Ernährung an. Wenn ich jetzt ein Krafttraining gemacht habe in der Früh, dann weiß ich auch, am Mittag sind die Eiweißbausteine deutlich wichtiger wie die Kohlenhydrate oder ähnliches. Mittags bin ich relativ ausgewogen und mittlerweile ziemlich Bowl-fanatisch. Ich schmeiße mir eigentlich alles gerne in eine Bowlschale, was ich so da habe. Ich ernähre mich ja vegetarisch und gerne auch vegan, wenn ich daheim bin. Deswegen muss ich sowieso immer schauen, dass ich so meine ganzen Bausteine zusammenbekomme. Aber das ist für mich kein Problem, wenn ich das selber machen kann.
Ich stelle mir das als sehr große Herausforderung vor, als jemand, der einen hohen Energiebedarf hat, wie du als Profisportlerin, sich vegetarisch oder sogar vegan zu ernähren. Ist das eine Challenge?
Nee, ist für mich gar keine Challenge mehr. War am Anfang der Gedanke, dass es eine Challenge wird und wurde mir auch am Anfang eher von abgeraten. Ich habe es aber von allen Seiten beleuchtet und auch mit Ernährungsberatern gesprochen. Und ich bin mittlerweile seit 8 Jahren, glaube ich, vegetarisch unterwegs und so seit 1, 2 Jahren gerne auch mal vegan. Aber vegan geht für mich einfach im Moment noch, das geht eigentlich nicht, wenn ich unterwegs bin, weil ich mir den Stress selber auch nicht antun möchte zusätzlich, weil, also vegetarisch ist ja eigentlich nur ein Weglassen und vegan wird dann manchmal etwas kompliziert, weil wir sind halt auch mal in Ländern wie Russland oder Weißrussland unterwegs, wo das jetzt noch nicht so gängig ist und den Stress möchte ich mir da irgendwo ersparen, jedem zu erklären, was ich jetzt gerade essen kann und was nicht.
Ist Wodka vegan? Ich weiß es gar nicht.
Kartoffelschnaps, ja.
Prost, lass
drauf hier. Ja, aber es wurde mir auch gesagt, dass das eigentlich nicht geht. Ich weiß, dass es auch als Leistungssportler geht, vegetarisch zu leben, weil ich selber mache. Auch vegan ist, glaube ich, kein Problem, auch wenn ich natürlich nicht hundertprozentig vegan bin. Aber ich glaube, da kann Matthias wahrscheinlich mehr zu sagen, dass ich da als Sportler keinen Nachteil habe, wenn ich mich gesund und vollwertig ernähre, was aber eigentlich jeder Sportler schon tun sollte, weil auch die wenigsten jetzt in meiner Umgebung, in meiner Gruppe essen jeden Tag Fleisch. Das macht von den Mädels zum Beispiel fast niemand. Also da ist es bei mir gar nicht so groß unterschiedlich.
Absolut richtig und auch wichtig, dass vegan, vegetarisch definitiv möglich ist. Aber, was Maren eben auch gerade sagte, es hat einen gewissen Aufwand. Und die Frage ist, wie viel Zeit und Energie kann ich mental auch reinbringen, um mich dann wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Aber es ist definitiv möglich, weil Aminosäuren sind die Bausteine von Proteinen. Auch Pflanzen haben Proteine. Ja, kann man jetzt über das Thema der biologischen Wertigkeit sprechen, wie gut sind sie, aber das ist abzudecken definitiv. Und ein Thema ist definitiv immer auf Mikronährstoffebene Vitamin B12. Das gilt aber als Supplementierung fast für jeden Menschen. Das ist ähnlich, dass wir da eine Unterversorgung haben. Und diese Vorstellung, Fleisch, wir haben es bei Eisen auch drüber gesprochen, da kriege ich Eisen, da kriege ich gute Eiweiße. Es ist nicht so. Und ganz im Gegenteil, das soll kein Bashing gegen zu viel Fleischkonsum sein. Das hat ja auch, kann ja auch sehr gut ethische Gründe haben, wo ich auch definitiv der Meinung bin, da sollte man sich mit beschäftigen. Aber wenn denn dann Fleisch, dann hochwertiges Fleisch. Und wenn ich Fleisch aus Masttierhaltung nehme, dann ist es unter Umständen auch behandelt und verändert. Und jetzt rede ich noch nicht mal von dem gebratenen Steak, was schon ein Thema ist, aber vielleicht auch Dinge wie Wurst und Hackfleisch. Also man kann ja auch, man kann das genetisch analysieren und findet halt eine Vielzahl von unterschiedlichen genetischen Poolen da drin. Das sind auch wieder Eiweißbestandteile, die das Immunsystem angreifen. Es kommt zur Aktivität, das Immunsystem ist aktiver und die Regeneration läuft einfach nicht so gut ab.
Also du redest mir meine heißgeliebte Salami schon wieder schlecht, ich merke
das. Ja, es tut mir leid.
Die gibt es auch vegan und schmeckt sogar lecker.
Ehrlich? Kannst du was empfehlen, ja?
Ja, also ich weiß, dass es von Rügenwalder die Salami gibt und die war immer vegetarisch, weswegen ich sie dann nicht mehr gegessen habe und jetzt ist sie vegan. Das ist also schon ein Highlight.
Mhm. Okay.
Es gibt schon tolle Produkte mittlerweile auf dem Markt.
Ich werde es auf jeden Fall probieren.
Ja,
der neueste Schrei ist ja, wie ich jetzt gelesen habe, künstlich produziertes Fleisch.
Ja.
Ja? Ist das eine Alternative? Kann sowas wirklich mal unseren Fleischkonsum und eben auch diese ethische Komponente der Tierhaltung und Schlachtung komplett ersetzen?
Okay, das ist jetzt eine große, eine philosophische Frage.
Philosophie-Podcast.
Total. Also ja und nein. Also es ist definitiv ein Weg. Das Thema, wenn wir von artgerechter Ernährung sprechen, hat es ja auch einen Touch des Philosophischen, auch wenn wir natürlich sagen, wir schauen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu. Aber das Prinzip ist natürlich schon ein bisschen zu sagen, okay, wie hat sich der Mensch früher ernährt? Letztlich sind Auswirkungen von auch Erzeugnissen nicht hundertprozentig sofort nachweisbar. Das kann erstmal als lebensmittelkonform gelten und man findet das Jahre später erst heraus. Insekten ist zum Beispiel auch ein Thema, wo man sagt, man kann eine Proteinmenge mit abdecken. Auf einer Ebene, auf der wir jetzt auch unterwegs sind und der ethischen Komponente kann man vielleicht auch einfach sich, muss es ja nicht komplett streichen, aber zumindest zu reduzieren, das wäre schon mal etwas, muss ja nicht jeden Tag die Salami sein.
Mhm. Kann auch mal eine Heuschrecke zwischendrin als kleiner Snack. herhalten. Wir haben über Mikronährstoffe gesprochen und ihr habt uns schon ganz gut erklärt, wo wir die herbekommen. Was passiert, wenn wir jetzt durch diese dunkle Jahreszeit, durch die kalten Monate gehen und eben keine Mikronährstoffe oder zu wenig aufnehmen? Was sind Krankheiten oder was sind Symptome, die wir zeigen?
Also dann bleiben wir mal bei diesem, ich eben schon eingestiegen hatte oder gesagt hatte, mit Winterdepression, Depression, depressiven Verstimmung. Also Vitamin D ist definitiv ein Thema. Es geht aber auch einen Step weiter. Das heißt, wenn wir das mal ein bisschen uns überlegen, wie das in den Wintermonaten ist, man zieht sich zurück, die Ernährung verändert sich unter Umständen, man kommt in so ein Comfort-Eating unter Umständen rein, also man ist nicht so gut drauf und ich kompensiere das mit, naja, vielleicht doch dem einen oder anderen Lebkuchen mehr, dann hat es Auswirkungen auf das Mikrobiom. Und Veränderungen im Mikrobiom, die netten Bakterien, sind ja nicht nur dafür da, Nährstoffe aufzuspalten, sondern produzieren ja auch selbst Vitamine. Und Veränderungen in dem Bereich und Auswirkungen darauf hat im Endeffekt auch eine Auswirkung, was dann nachher auch im Körper wieder ankommen kann.
Aber lass es uns trotzdem nochmal konkret machen. Was für Krankheiten oder was für Symptome kann ich haben? Also Winterdepression, klar.
Also verändertes Schmerzempfinden kann unter Umständen ein Thema sein. Alles, was dann um diesen großen Komplex von depressiven Verstimmungen auch mit einhergeht. Schlaf ist definitiv ein Thema. Wobei in den Wintermonaten aufgrund der weniger Einstrahlung der Sonne bzw. weniger Helligkeit, also vom Prinzip her erstmal mehr Melatonin-Schlafhormon produziert werden würde. Es kann aber eben auch dadurch, das heißt, es tritt vielleicht eine Müdigkeit auf. Das kompensiert man ja heutzutage eher mit hellem Licht. Also dann habe ich eher höhere Lichtbelastung. Also man spricht da auch von Lichtverschmutzung. Immer ist irgendwo Licht an und zu hell und auch in den Abendstunden. Und dann wird der Schlaf vielleicht nachher auch wieder nicht so gut. Schmerzempfinden kann einen Einfluss drauf haben, aber vor allen Dingen auch Antrieb und wie man dann ja seine täglichen Arbeiten verrichtet. Aber das hat sicherlich auch dann Impact in Richtung sportlicher Leistungsfähigkeit.
Mhm. Maren, wie ist es bei dir? Hast du auch mal so Phasen, wo du dich schwerer motivieren kannst, rauszugehen, die extra Meile zu laufen als Profisportlerin als an anderen Tagen?
Ja, das ist natürlich auch so klassischer Herbst-Winter-Übergang, wenn es draußen wirklich mies vom Wetter ist, regnerisch und so kalt, so gerade vor dem ersten Schnee. Ach, da ist es morgens manchmal halt schon schwer, aus dem Bett zu kommen. Das ist was anderes, wie wenn man im Sommer gleich wach ist und die Sonne scheint und man weiß, okay, kurze Hose, T-Shirt reicht, los geht's. Das merke ich schon auch, auf jeden Fall. Oder auch nachmittags, wenn es dann früh dunkel wird, da muss ich schon schauen, dass ich rechtzeitig loskomme, damit ich nicht in die Dunkelheit reinkomme. Das dann kann man sein Training nicht mehr so weit hinten rausschieben.
Ich habe es eingangs gesagt, der Biathlonsport ist eine sehr herausfordernde Sportart. Ihr müsst auf der einen Seite extrem leistungsfähig, schnell sein, habt eine unglaubliche Ausdauer und Performance an den Skiern oder unterwegs. Du musst es dann aber eben auch schaffen, innerhalb von ein paar Sekunden deinen Puls und dich so zu beruhigen, dass du eben auch schießen kannst mit ruhiger Hand. Wie trainiert man sowas? Wie kannst du diese schnellen Wechsel zwischen maximaler Leistung und totaler Ruhe so schnell einstellen?
Ja, also das trainiere ich genau eigentlich dadurch, dass ich es mache. Das ist unser klassisches Komplextraining. Wir laufen eine Runde und schießen. Und das ist eigentlich das, wie ich es trainiere. Also außerhalb vom Spezifischen ist das jetzt nicht, gibt es jetzt keine speziellen Übungen, die das trainieren könnten. Das ist wirklich dann das Spezifische. Wir laufen und schießen und das halt immer im Wechsel. Und dann ist das für uns eigentlich keine Herausforderung mehr, weil wir das halt kennen, weil der Körper weiß, ah, okay, jetzt wird geschossen und der Puls verhält sich dann halt auch so, wie man es gewohnt ist. Klar, da kommen auch mal äußere Faktoren dazu, die nicht zu beeinflussen sind. Wenn ich schlecht drauf bin körperlich, dann fällt mir die Runde schwerer, dann ist mein Puls insgesamt höher. Da muss ich beim Schießen vielleicht doch einmal mehr durchschnaufen, um zu meiner gewohnten Frequenz zurückzukommen. Aber ja, das ist alles Trainingssache.
Kriegen wir hin. Wo bist du stärker, am Gewehr oder auf der Piste?
Ich passe da mittlerweile in keine Schublade mehr rein. Das hat sich bei mir so ein bisschen gedreht. Durch meine Verletzung vor 2 Jahren hatte ich mehr Zeit am Schießen zu arbeiten, bin deswegen läuferisch etwas schlechter geworden und versuche gerade beide Sachen wieder zusammenzubringen.
Unsere Podcast-Episode heißt ja heute Winter 2020, der erste Winter der Neuzeit. Was, Matthias, hat sich aus deiner Sicht verändert? Was ist jetzt an diesem Winter anders?
Na gut, wie man erlebt, auch jetzt aktuell mit steigenden Infektionszahlen, mit Veränderungen, macht das etwas mit den Leuten. Abgesehen davon, dass Corona gefährlich ist und ein Thema ist und vielleicht auch noch nicht abschließend, wie so oft, nicht hundertprozentig zu bewerten ist, ist es eine globale Pandemie. Ich finde immer interessant den Blick, es beschäftigen sich viele damit und es sind ja auch plötzlich alles Virologen. Mein Blick darauf ist eher so ein bisschen, was macht es mit den Menschen mit Ängsten, die unter Umständen entstehen? Auch soziale Isolation, die mit dazu kommt. Ungewissheit, wie entwickeln sich bestimmte Dinge weiter? Nicht nur bezüglich der Pandemie selbst, sondern auch wirtschaftlich. Und das hat alles auch wieder eine Auswirkung, dass der Organismus anfängt, sich dementsprechend auch umzustellen. Die Leute haben in der Lockdown-Situation beispielsweise sich deutlich weniger bewegt. Es gibt Google-Tracking-Daten, wenn man das mal einsieht, bis zu 25% weniger. Schrittzahlen gehen runter, weniger Bewegung, auch weniger draußen sein, also auch in den Sommermonaten. Sicherlich hat das dann auch wieder zugenommen, aber da war eine Phase, auch eine kollektive Phase, die Auswirkungen auf den Menschen genommen hat. Und die Frage ist natürlich, wie geht man jetzt in den Winter über? Macht man sich nur Gedanken und wie könnte es werden? Und all das sind Gedankenkreise und ich nenne es gerne so eine Art Verbrauch von Neurotransmittern, also Botenstoffen im Gehirn, die dafür zuständig sind. Man geht in eine Art Gedankenkreisen und dann verbraucht man zum Beispiel sehr viel Serotonin. Und Serotonin war ja nochmal das Glückshormon. Und dann fördert das unter Umständen, je nach Typ. Es gibt unterschiedliche Typen, die einen sagen, ist mir ganz egal, die gucken eher in die Zukunft und nach vorne hinaus und andere kreisen um ihre Gedanken. Und das ist etwas, was die Leute unter Umständen auch betrifft und wo sie sich aktuell auch mit beschäftigen und in dieser Neuzeit sich auch damit beschäftigen werden. Wichtig ist aber, dass man auch ein bisschen freier daran geht und sich nicht zu viele Gedanken macht. Was nicht bedeutet, dass nicht die Regeln eingehalten werden sollten, aber auch versucht, sich das zu kompensieren und die Neuzeit nicht als etwas, wann kann ich endlich wieder zurück zum Alten, sondern zu akzeptieren, dass das jetzt so ist und auch uns weiterhin begleiten wird.
Matthias, du hast gerade auch gesagt, das Thema Angst finde ich eine wichtige Komponente. Wenn man so auch im Freundeskreis sich umhört, viele Leute haben diese Angst nicht nur dem Virus gegenüber, sondern eben auch der Zukunft gegenüber. Wie geht das mit uns weiter? Wie geht es mit mir persönlich weiter? Wie geht es mit der Welt weiter? Was können wir tun jetzt in diesen dunklen Monaten und in dieser durchaus herausfordernden Zeit, um uns glücklicher zu machen, um uns happier zu machen?
Ich glaube, das Bewusstsein darüber sehe ich als einen wesentlichen Faktor. Nochmal, es geht um Angstsituationen, die nicht gerichtet sind. Es sind Ängste, die ich nicht wirklich benennen kann.
Die man nicht greifen kann.
Nicht greifen kann. Es ist eben nicht der Virus, den ich einfach greifen kann und es ist auch nicht der Säbelzahntiger. Tatsache ist aber, Angst macht Stress. Was gut ist, weil wir wissen, Stress ist prinzipiell das, was uns antreibt und wach hält. Wenn ich aber jetzt diese Latenzphase an Stress habe, dann passiert etwas, nämlich das Immunsystem wird an einer Stelle runterreguliert. Interessanterweise genau der Teil des Immunsystems, der eigentlich für virale und bakterielle Abwehr sehr wichtig ist.
Das sagen wissenschaftliche Untersuchungen?
Das ist Fakt. Das ist so, dass, um ganz genau zu sagen, Cortisol hemmt einen bestimmten Teil des Immunsystems, das sogenannte TH1-System. Sicherlich ein Immunologe würde jetzt sagen, okay, man kann das noch differenzierter betrachten, ist simpler dargestellt, ist der eine Teil wird gehemmt, in der anderen wird das sogenannte TH2, was eher so eine stoffliche Abwehr ist, wird tendenziell aktiver. Es hält sich so nicht mehr die Waage, sondern der eine Teil wird aktiver. Und das kann Auswirkungen haben. Also das sind auch stressbedingte immunologische Erkrankungen, die damit in Verbindung stehen, Allergien, die zunehmen können oder sowas in die Richtung. Und auf deine Frage zurückzukommen, was können wir jetzt wirklich tun, was können wir machen? Neben dem Bewusstwerden sind es natürlich die Ausgleiche zu schaffen. Und die heißen unter Umständen auch Bewegung, weil Bewegung ist die Grundantwort auf Stress. Jeder physiologische Stressor, also versuchen wir uns in der Evolution zurückzubewegen, was hat uns früher Stress gemacht? Das war der Säbelzahntiger, Hunger, Durst, Hitze, Kälte und alle Probleme und Neugierde noch, aber alle Probleme löse ich mit Bewegen.
Mhm. Entweder wegrennen oder hinterherrennen.
Für Wärme sorgen, also bei Kälte beispielsweise Muskelzittern, aber sich auch sonst irgendwie zu bewegen. Bei Hitze auch aus der Hitzeregion wegzugehen, also irgendwo muss ich mich bewegen. Und in der modernen Welt sind gerade bei diesen ungerichteten Ängsten oder Stresssituationen, kompensieren wir das mit, das habe ich eben schon mal den Begriff genannt, Comfort Eating. Also wir kompensieren es häufig mit Essen, ohne dass das jetzt jeder so macht, aber das ist wir lösen das Problem nicht so, wie wir es eigentlich, wie es in unseren Genen einprogrammiert ist.
Sehr spannend. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, was gibt es neben den Mikronährstoffen, wo wir jetzt also schon gehört haben, dass wir versuchen sollten, über eine sehr ausgewogene, sehr, sehr vielfältige Nahrung, viel Fisch und so weiter, diese Mikronährstoffspeicher immer wieder voll zu füllen. Was können wir noch tun? Ich weiß, es gibt zum Beispiel diese Sonnenlichtlampen. Taugen die was oder ist das Firlefanz?
Absolut, aber nicht im Sinne der Vitamin-D-Produktion, sondern nur im Sinne der Wachheit. Also da kommen wir wieder auf das Thema Biorhythmus zurück. Wenn es morgens immer alles dunkel ist und ich nicht so richtig, ich nenne es mal, nicht so richtig aus dem Quark komme, dann macht so eine Tageslichtlampe schon Sinn.
Also das funktioniert. Was können wir machen, um den Vitamin-D-Mangel zu unterstützen? Der Gang ins Solarium, ist das totaler Quatsch oder kann man das durchaus mal machen?
Das kann man sicherlich auch mal machen. Das Problem ist das Grundprinzip von Intensität und Dauer der Zeit. Also es sind immer die Extreme. Wir bewegen uns gar nicht draußen. Wir sind auch im Sommer zu wenig draußen im Verhältnis. Und dafür gehe ich aber ins Solarium. 15 Minuten mit Intensitäten, die keine Sonne im Äquatorbereich einbrennen würde. Und das kann natürlich, das ist wie beim Training auch, ich kann nicht von heute auf morgen irgendeine Leistung abrufen. Ich muss mich dorthin entwickeln. Und natürlich wäre es schön, im Regelfall Vitamin D hauptsächlich selbst zu produzieren oder mit der Sonne, dem UV-Licht zu produzieren. Supplementierung ist da aber schon ein wesentlicher Faktor.
Maren, hast du Zeit, neben all deinen sportlichen Trainings und Aktivitäten mal spazieren zu gehen? Machst du das? Gehst du raus in die Natur?
Also wenn ich schon den ganzen Tag draußen in der Natur war, vom Training dann nicht mehr. Aber wenn jetzt mal ein freier Tag ist, finde ich es auch mal nett, spazieren zu gehen oder falls ich mit einem Hund unterwegs sein kann, dann finde ich das auch immer fein.
Ein Tier, ein Hund, Matthias, mit dem man sich dann auch bewegt, regelmäßig rausgeht in die Sonne, auch in die Wintersonne, ist das auch etwas, was uns vom Winterblues schützen kann?
Definitiv. Und vor allen Dingen ein Tier und Hunde und Katzen, Hunde aber noch viel mehr, sind in einer Art Koevolution in den letzten 10.000 Jahren aneinander gebunden. Also der Hund, der bekanntermaßen von Wölfen abstammt, ist durch die menschliche Intervention genetisch verändert worden, dass so viele unterschiedliche Rassen entstehen. Aber es entstehen extrem starke Bindungen auch zum Tier. Und Bindung wiederum ist etwas, was uns auch gut tun kann. Also das gilt auch für zwischenmenschliche Bindungen zu Menschen. Ist auch ein sehr guter Aspekt, um das Immunsystem zu regulieren und gleichzeitig auch über die Ausschüttung, das ist das Hormon dazu, Oxytocin, dann für Bindung zu sorgen und dementsprechend immunologisch zu regulieren und das auch mit zu genießen.
Super. Also Leute, ich fasse nochmal zusammen. Der Winter, die dunkle Jahreszeit, ich hoffe, ihr alle kommt gut durch diese Zeit. Versorgt euch mit genügend Mikronährstoffen, mit vor allem Vitamin D3. Maren, Matthias, ich danke euch beiden sehr für das spannende Gespräch. Wir könnten noch Stunden weiterreden. Das machen wir auch ganz bestimmt in einem nächsten Podcast. An euch beide erst einmal ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch.
So, und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eine andere Meinung vertretet, schreibt uns. Wir sind für alles offen. Wir beantworten alle Anfragen und Mails und freuen uns auf den nächsten Podcast hier mit den Artgerecht Health Nerds.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt.